So, hallo, herzlich willkommen zu Tischlein Deck dich, Ausgabe Nummer 46. Ich bin ja noch etwas laut, sehe ich hier, muss hier an diesem Knöpfchen drehen. Das, ja, jetzt passt es besser. Ich stehe hier schon wieder, oder sagen wir mal halb stehend, halb kniend. Hier befinde ich mich immer vor dem Mikrofon. In so einer leicht religiösen Haltung könnte man sagen, ja, weil das ist natürlich mein Gott, meine Metaphysik, diese Routine hier, diese höchste Arbeit als sprechender Denker, als denkender Sprecher. Wobei, klar, die letzte Folge hier hat mich ein bisschen mitgenommen, sage ich mal. Boah, das war hart. Diese ganzen Gesundheitsthemen, ich glaube, die sind für jeden Menschen vielleicht so. So aufwühlend, ja, kann sein. Und auch für mich habe ich gedacht, habe ich jetzt erst gemerkt, was die Gesundheit für ein schwieriges Feld ist und dass es natürlich nicht so einfach ist, so unvernünftig sein zu wollen und sagen zu wollen, ich will ungesund leben. Ja, das ist eine gute Idee, aber kann man das wirklich so durchhalten? Ist dieser Wille zur Ungesundheit nicht auch nur ein verdeckter Drang nach Gesundheit, dass man noch ausgewogener sein will als die anderen, indem man sich sagt, ja, aber hier in diesem falschen kapitalistischen System kann es kein richtiges gesundes Leben geben. Und das war ja meine Argumentationslinie letztes Mal. Aber damit will ich mich jetzt nicht mehr länger aufhalten, weil ja, mich hat da tatsächlich das Virus gepackt, glaube ich. Das war jetzt vor 2, 3 Tagen, ja. Konnte deshalb auch den Rhythmus nicht halten. 3 Tage ist, glaube ich, schon her. Aber ja, also nicht Corona, aber irgendein Magen-Darm-Virus hat mich dann echt lahmgelegt an diesem Abend und am Tag nach der Aufnahme von Nummer 45. Das war unglaublich und jetzt bin ich aber wieder einigermaßen auf dem Damm und kann hier meiner Pflicht nachkommen. Hier stehe ich also und kann nicht anders. Ja, auch der Geburtstag von Martin Luther ist übrigens so ein unseliges Datum, das auch nur einen Tag nach der Reichspogromnacht liegt am 10. November. Martin Luther, auch ein großer Antisemit und Hetzer gegen die Juden. Aber die Religion ist schon ein sehr gutes Thema, zu dem uns Giorgio Agamben, der italienische Philosoph, ja immer wieder führt. Er beschäftigt sich viel mit der Religion, mit dem Christentum im Mittelalter und versucht da die Parallelen aufzuspüren zum heutigen Zeitgeschehen, wo die Religion natürlich nicht mehr so das Christentum ist, das werden wir dann nachlesen, sondern langsam, aber leider nur sehr langsam, wird das Christentum abgelöst von neuen Religionen, vom Kapitalismus, aber sogar noch stärker als der Kapitalismus ist diese Religion der Gesundheit und deren oberste Vertreterin ist die Medizin, die bringt uns so dieses Dispositiv nahe, dieses Paradigma des guten Lebens, das soll ein möglichst langes und möglichst gesundes Leben sein, ein möglichst lang sich erhaltenes Leben. Ja, wie gesagt, alles ganz schön ambivalent, wenn ich mir das so angehört habe, letztes Mal, aber doch auch ganz gut und schon ganz schön tiefsinnig, wenn ich mir das mal überlege. Dass ich auf der einen Seite sage, nein, ich habe mich nicht in der Tiefe mit dem Thema beschäftigt, auf der biologischen Ebene. Klar habe ich ein paar Sachen mitgekriegt, aber wollte hier nicht extra für den Podcast mich nochmal da reinarbeiten, das Corona-Thema, weil es mich einfach nicht interessiert, kann ich sagen, sondern es ist ein Thema, wo es um Leben und Tod geht, wo ich sage, das interessiert mich als philosophische Frage, aber jetzt nicht so sehr die Frage, was ist da die richtige politische Antwort auf so ein Virus, eine Pandemie? Bei Agamben diesen Begriff auch in Frage stellt, ob Pandemie überhaupt angebracht ist, als Begriff, um das Phänomen hier zu beschreiben, diese Ausbreitung des Coronavirus. Aber ja, ich sage einfach, das alles interessiert mich nicht so, sondern mich interessiert dieser Zeitgeist, diese Auswüchse dieser Gesundheitsreligion, wie wir sie auch bei Robert Pfaller beschrieben finden, diese Sucht nach Sport oder nach gesundem Essen, Orthorexie, schreibt Pfaller, glaube ich, heißt das medizinische Krankheitsbild, wenn man nach gesundem Essen süchtig ist und alles so danach abwägt und ja, einfach so das Leben schon sich einfach nur darum dreht, wie man sich gesund ernährt. Ja, heute also Zeit für Nummer 46 und kurz zum Einstieg nur möchte ich hier ein Liedchen spielen. Die Folge heute kann nicht so lang sein, weil ich immer noch geschwächt bin durch diesen Infekt, diesen brutalen, grippalen oder was auch immer. Ist mir auch egal. Eigentlich auch ganz egal, ob es Corona ist oder irgendwas anderes. Nee, diese Sachen sind mir nicht so wichtig, aber die Konsequenzen, die ich daraus ziehen kann, denn wie Nietzsche da schrieb, wie ich davor las am Ende der letzten Folge, ist die Krankheit ja auch unabdingbar für das Fortschreiten in der Erkenntnis. Weil wenn es einem die ganze Zeit nur so gut gehen würde, die ganze Zeit die Sonne scheinen würde und man gar keine Probleme hätte, dann gäbe es ja gar keinen Anlass zu denken und sich tiefgreifende Fragen über das Leben zu stellen. Deshalb ist es wohl leider so, aber warum eigentlich leider, dass man die Krankheit braucht? So wie Nietzsche, der halt leider eine ziemlich hartnäckige Krankheit hatte, weiß ich nicht genau, aber anscheinend auch infolge seines Kriegseinsatzes damals im Deutsch-Französischen Krieg. Weiß ich nicht genau, aber da hat er wohl was verschleppt und ja, verschiedene Krankheitsbilder, das ist nicht so wichtig, aber ich sag, das leuchtet mir schon ein, was Nietzsche schreibt, dass es diese Oszillation, dieses Oszillieren zwischen Krankheit und Gesundheit ist, die der gesunde, tätige Geist braucht, um sich immer wieder zu befreien von alten Vorurteilen, von dem miefigen, sumpfigen Dunst der Krankheit, aber auch von der allzu sicheren, allzu glückseligen Ausgeglichenheit der Gesundheit, dazwischen immer wieder den schmalen Grat finden. Was ich nämlich sagen wollte, dass ich heute natürlich auf Deutsch weitermache, weil wenn man krank ist, dann muss man in die Muttersprache zurückkehren und ich kann heute nicht auf Spanisch podcasten, obwohl ich es eigentlich lieber machen würde. Und da werden jetzt nämlich die wirklich interessanten Fragen geklärt. Da wird es noch weiter um Platon gehen und seinen Gast mal. Das habe ich da auch schon stückweise vorgelesen im spanischen Mesita Cubrite Podcast. Aber hier müssen wir uns jetzt wirklich um anderes kümmern, weil diese Fragen, diese Liebesfragen sind auch gar nicht mehr. Naja, sagen wir, diese Sprache, dieses Deutsche ist vielleicht diesen Fragen nicht so angemessen. Ist es nicht wert, dass man da die allerhöchsten und gewichtigsten Fragen behandelt, sondern das Deutsche, das ist wirklich ganz gut, ganz brauchbar für so hemdsärmelige Fragestellungen, für so robustere, etwas gröbere Probleme, sagen wir mal, etwas gröbere Herangehensweisen. Und ja, die Liebe und die Gesundheit hängen natürlich auch zusammen. Das war schon lang, hatte ich schon seit längerem als mein Theorem aufgestellt, dass dieser Imperativ, der gesellschaftliche Imperativ, der auch so noch existiert, was ich so als begrüßenswert empfand, dass man sich doch verlieben soll, dass man doch eine Liebesbeziehung suchen soll und dass die Liebe etwas Schönes ist, das wird einem so mitgegeben von der Gesellschaft, von kulturellen Produkten wie Kinofilmen und Romanen. Und Auch im sozialen Umfeld natürlich ist es immer so gern gesehen, eine Liebesbeziehung, und niemand könnte da eifersüchtig werden. Naja, außer natürlich, er ist eifersüchtig auf jemanden, weil er ihn selber gern lieben würde, aber niemand könnte diesem Liebespaar da böse werden, weil sie jetzt so verliebt sind und sich da dieser amorösen Tollerei hingeben. Also, was ich meine ist, da niemand kann denen böse sein, ja. Jetzt habe ich aber den Faden verloren. Da bin ich mir aber auch nicht böse, sondern kann hier nur sagen, genau hier in den Mutterschoß zurückkehren, die deutsche Sprache, weil ich jetzt mich krank fühle. Und da die etwas hemdsärmeligen Fragen beantworten, genau mit der Gesundheit und Liebe. Die Aufforderung zur Liebe, sagte ich, also dieses gesellschaftliche, dieser Imperativ ist letztlich auch nur eine Aufforderung zur Gesundheit. Ah, das ist dieses Theorem, sagte ich, weil man stellt sich das natürlich so vor, wenn man liebt, dann verwandelt man sich, dann wird man auch gesünder und achtet mehr auf sich oder schätzt sein Leben generell mehr wert, weil man jetzt ja dieses Leben an der Seite dieser geliebten Person verbringen möchte. Und ich, ja, habe dieses Theorem aufgestellt, um diesen Zusammenhang ein bisschen kritisch zu hinterfragen. Muss das wirklich so sein, dass die Liebe diesen Platz einnimmt und wir sagen, ja, Liebe, du wirst mich gesund machen, du wirst diese große Lösung für mein Leben sein. Oder wie Eva Illus schrieb, ja, bald könnte ich auch mal wieder eine Folge mit meinem Bruder aufnehmen, ein paar Eva Illus Clips, die sind schon vorbereitet. Aber ja, Eva Illus meinte, für viele ist die Liebesbeziehung, diese amoröse, romantische Anbahnung, diese soziale Interaktion in der Liebe ist das wichtigste Kettenglied im ganzen sozialen Leben. Und für viele, meinte sie, ist es so. Und ja, auch für mich dachte ich dann, sicherlich habe ich das immer so gesehen und so für mich interpretiert, dass die Liebe mich komplett machen würde und mein Leben dem so eine Richtung geben würde endlich. Jetzt habe ich hier kurz das Licht ausgemacht, damit es ein bisschen romantischer wird. Hier brennt auch schon eine Kerze. Aber ja, kann verraten, bin hier allein in meinem Junggesellenzimmer. Dazu aber nächste Folge mal mehr. Zu meinen persönlichen Erfolgen. jetzt aber genau diese Sicht auf die Liebe, diese absolutistische Sicht, dass die Liebe uns komplett machen wird, die möchte ich also ein bisschen desavouieren, hinterfragen. Aber jetzt halt nicht mehr auf Deutsch, weil das bringt nichts mehr, habe ich gemerkt. Da ist nichts zu machen. Genau, die Gesundheit. Ja, damit habe ich ja eigentlich alles ausgedrückt und kann hier gleich bei Agamben weiterlesen, weil ich damit schnell auch zu Ende kommen will. Es hat mich einfach ja irgendwo fasziniert, dieses Buch, aber ist jetzt auch nicht so das Thema, eigentlich nicht so das Thema, dem ich hier nachspüren will im Podcast, nur schon auch ganz richtig, was ich mal vor einem halben Jahr meinte, dass man bei solchen zeitgenössischen Themen könnte man eigentlich auch sich Zeit lassen, um die an sich rankommen zu lassen und erst nach ein paar Jahren oder Jahrzehnten darüber urteilen. Und ja, ich möchte auch nicht das finale Urteil über Corona oder über die Corona-Politik aussprechen. Nur so ein paar Gedanken hier. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Denn dieses soziale Spiel, das immer so gewalttätig ist und uns einhämmert, es gäbe Dinge, die nicht denkbar seien oder wir würden uns damit außerhalb der Ordnung der sozialen Herde stellen, der braven Schafe, die da gemütlich grasen und nur das gut verdauliche Infomaterial sich einverleiben, runterschlucken. Diese Herde würde man damit verlassen, aber nein, sage ich, dieses Sozial existiert in dem Sinne ja gar nicht, sondern wie ich letztens sagte, dass man, wenn man schon mitspielt in diesem sozialen Spiel, sollte man auch die Regeln selber mitbestimmen. Und das ist hier meine Mitbestimmung, dass ich vor dem Mikrofon mich einfach so frei fühlen kann, wie sonst nie, nicht mal vielleicht in den Armen einer perfekten Geliebten, weil ich mich so frei fühle. Insofern, ja, das Mikrofon ist diese höchste Geliebte für mich. Aber gut, das passt hier gut als Einleitung für dieses Lied von Arnen Maykanterel, was ich spielen wollte. Vielleicht, weil das drückt diese Beschwingtheit, diese Leichtigkeit am Anfang einer Liebesbeziehung aus, dass es vielleicht für immer so leicht bleibt und du gibst mir Zeit, wenn ich sage, ich bin noch nicht so weit und es ist einfach, weil dir so wenig reicht und ja, es ist einfach so. Anscheinend ist es vielleicht so. Und damit viel Spaß mit diesem ersten Lied hier im Tischlein Deck Dich Podcast.
Es ist so leicht, ehrlich zu dir zu sein. Es ist so einfach, wenn ich sage nein. Oder ich bin noch nicht so weit, du gibst mir Zeit. Und es ist süß, wie du aussiehst, wenn du genießt, dass es im Winter endlich schneit. Du magst jede Jahreszeit. Und morgens muss ich lächeln, weil mich deine Küsse wecken. Und dann merk ich, es ist leicht. Du gibst mir Zeit. Du gibst mir Zeit. Und dann denk ich, dass es vielleicht für immer so bleibt. Und dann denk ich, dass es vielleicht für immer so bleibt. Ja, es ist leicht. Ja, es ist leicht. Es ist so schön, dir zuzusehen, wenn du duschen gehst und dann vor mir stehst und sagst, es wird ein langer Tag. Und wenn du mich dann fragst, was wir heute Abend machen und wir zwischen Küssen lachen, dann merk ich, es ist leicht, weil dir so wenig reicht. Du gibst mir Zeit. Und dann denk ich, dass es vielleicht niemandem zeige. Ich kann dir erzählen, was ich mir selbst verschweige. Und ich will, dass es für immer so bleibt. Und ich glaube, das geht.
Ja, hervorragend hier dieses Lied. Ein bisschen vielleicht defätistisch, habe ich gedacht. So als ob das alles nur ironisch zu denken wäre mit der Liebe, dass für immer so bleibt. Und es wär schon klar, dass das alles gar nicht so machbar ist auf Dauer. Aber darum geht's doch, wie wir bei Badiou gehört haben in Folge 41, 42, der Liebe Dauer zu verleihen. Und er meint ja, eigentlich sollte man jedes Mal für immer lieben und nicht von einer Liebesbeziehung ablassen durch irgendwelche Probleme oder Macken, die einen da stören am anderen. Ja, das ist also hier meine Kritik an diesem Lied, dass mir ein bisschen so vorkommt, als würde hier, naja, diese Idee der Liebe, die Idee der ewigen Liebe, würde hier so desavouiert, aber andererseits wird ja auch nur diese Leichtigkeit am Beginn der Liebesbeziehung zum Ausdruck gebracht und dass es dann später andere, schwerere oder auch noch schönere, noch intensivere, tiefgründigere Phasen gibt, weil man sich dann besser kennt. Das ist ja völlig logisch und klar, aber in diesem Lied geht es halt erstmal so um den Anfang und das ist auch wunderschön. Aber der Anfang ja ist vielleicht gar nicht das Schönste und so auch dieses Lied ist sicher nicht das beste Lied von Anne-Mai Kantereit, aber doch auch ein wunderschönes. Und damit können wir hier auch zu Agamben übergehen. Und hier kann ich am besten gleich mal reinlesen. Kapitel 10, neue Überlegungen, erschienen in der Neuen Zürcher Zeitung, 27. April 2020 und am 21. April in der Tageszeitung La Verità. Ah nein, da erschien nur ein Interview in Verità mit ähnlichen Überlegungen wie hier im Text. Von verschiedener Seite hört man die Vermutung, dass wir gerade das Ende der Welt erleben. Genauer der Welt der bürgerlichen Demokratie, die auf den Grundrechten, den Parlamenten und der Gewaltenteilung gründet. Diese Demokratie überlässt demnach ihren Platz einem neuen Despotismus, der hinsichtlich der Allgegenwart seiner Kontrollen und des abrupten Endes jedweder politischen Aktivität schlimmer sein könnte oder dürfte als die totalitären Systeme, die wir bisher kannten. Die amerikanischen Politologen sprechen vom Security State, also von einem Staat, in dem aus Sicherheitsgründen, im vorliegenden Fall aus Gründen der öffentlichen Gesundheit, eines Begriffs, der an die berüchtigten Comité de Salut Public, die Wohlfahrtsausschüsse während des Terrors der Französischen Revolution erinnert, die Freiheitsrechte nach Belieben eingeschränkt werden können. In Italien sind wir seit geraumer Zeit an eine Gesetzgebung gewöhnt, die durch Notverordnungen der Exekutivgewalt erfolgt. Die Exekutive ersetzt zunehmend die Legislative und schafft de facto das Prinzip der Gewaltenteilung ab, auf der die Demokratie beruht. Und die Kontrolle, die durch Videokameras und neuerdings durch Smartphones ausgeübt wird, übertrifft in ihren technischen Möglichkeiten die von den totalitären Regimen des 20. Jahrhunderts praktizierten Kontrollarten bei weitem. Aber auch sonst liegt vieles im Argen. Man muss die Art und Weise in Frage stellen, in der die Zahlen über Todesfälle und Ansteckungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie kommuniziert werden, wenigstens was Italien angeht. Jeder, der ein wenig Ahnung von Wissenschaftstheorie hat, muss ziemlich erstaunt sein angesichts des Umstands, dass die Medien in all diesen Monaten Zahlen ohne irgendein Kriterium der Wissenschaftlichkeit verbreitet haben. Sie setzen sie nicht nur nicht in Beziehung zur jährlichen Sterblichkeit im selben Zeitraum, sie geben nicht einmal die genaue Ursache des Todesfalls an. Ich bin kein Virologe und auch kein Arzt, darum beschränke ich mich darauf, wörtlich aus offiziellen Quellen zu zitieren, die gewiss verlässlich sind. 23.000 Tote infolge von Covid-19 scheinen und sind auch gewiss eine eindrückliche Zahl. Wenn man sie jedoch mit den statistischen Jahresdaten vergleicht, so nehmen die Dinge eine andere Färbung an. Der Präsident des italienischen Statistikamts Istat, Giancarlo Blangiardo, hat vor einigen Wochen die Zahlen zur Sterblichkeit im vergangenen Jahr präsentiert. 647.000 Tote, also 1.772 Todesfälle pro Tag. Wer die Ursachen im Detail analysiert, der sieht, dass die letzten verfügbaren Zahlen aus dem Jahre 2017 230.000 Menschen aufführen, die an Herz-Kreislauf-Erkrankungen starben. 180.000 starben an einem Tumor, mindestens 53.000 an Atemwegserkrankungen. Doch ein Punkt ist besonders wichtig und betrifft uns direkt. Ich zitiere die Worte aus einem Interview, das Blangiardo am 2. April 2020 der Zeitung Avvenire gab. Im März 2019 sind 15.189 Menschen an Atemwegserkrankungen gestorben und im Jahr zuvor waren es 16.220. Nebenbei zeichnet sich ab, dass dies mehr sind als die entsprechende Zahl der Todesfälle infolge von Covid-19, die im März 2020 verzeichnet wurden. Wenn dies stimmt, also hier, das war jetzt das Zitat von Blangiardo und hier vergleicht er also Todesfälle im März 2019 und 2018 durch Atemwegserkrankten waren im Bereich von 15.000 Todesfälle und im März 2020 Todesfälle durch Corona weniger als das, also nur 12.000. Wobei dann natürlich trotzdem sicherlich noch andere Todesfälle durch Atemwegserkrankungen hinzukommen. Aber trotzdem ist ja der Zusammenhang mal klar, dass auch Corona damit in Zusammenhang steht und vielleicht Leute besonders anfällig dafür sind, die in anderen Jahren ohne Pandemie dann auch an einer Atemwegserkrankung gestorben wären. Das sind jetzt nur meine Mutmaßungen hier als Laie, aber auf jeden Fall leuchtet es ein, dass man diese Zahlen ins Verhältnis setzen muss und es einfach, wie Ackermann sagt, unwissenschaftlich ist, Tag für Tag solche Zahlen zu publizieren über Todesfälle, ohne sie in irgendwelche Relationen zu setzen. Aber okay, lese ich hier weiter. Wenn dies stimmt und wir haben keinen Grund daran zu zweifeln, ohne dass wir deshalb die Bedeutung der Pandemie herabsetzen sollten, so müssen wir uns fragen, ob die Pandemie Maßnahmen zur Einschränkung unserer Freiheit rechtfertigen kann, wie sie in der Geschichte Italiens noch nie ergriffen wurden, nicht einmal während der beiden Weltkriege. Ja, es entsteht vielmehr der legitime Zweifel, jedenfalls was mein Land betrifft, dass auch darum Angst verbreitet wird und die Leute in ihren Häusern isoliert werden, weil man die schwerwiegenden Verantwortlichkeiten bzw. Versäumnisse der verschiedenen Regierungen auf die Bevölkerung abwälzen will. Denn zuerst haben die Politiker das öffentliche Gesundheitswesen abgebaut und jüngst in der Lombardei eine Reihe nicht weniger schlimmer Fehler in der Bekämpfung der Pandemie begangen. Was den Rest der Welt betrifft, so hat wohl jeder Staat unterschiedliche Formen, wie er die Daten der Epidemie für seine Zwecke nutzt und sie nach den eigenen Bedürfnissen aufbereitet. Die reale Dimension der Pandemie wird man nur ermessen können, wenn man jedes Mal die kommunizierten Daten in Beziehung zu den statistischen Daten über die jährliche Sterblichkeit setzt. Aufgeschlüsselt nach Krankheit. Ja, hier habe ich mich nur an eine Sache erinnert, die John C. Dvorak im No Agenda Podcast sagte, dass diese Sache, this thing is going to be started to death, die ganze Corona-Pandemie wird danach im Rückblick, so ich meinte erst nach ein paar Jahren, erlangt man dann Klarheit über das, was eigentlich passiert ist. Aus der Ferne kann man viel besser betrachten. Dann wird es Studien über Studien geben, sagte er, und da ja, wird das alles nochmal aufgedeckt, wird das alles nochmal hoffentlich dann wissenschaftlich aufgearbeitet. Und das, ja, denke ich auch, ist ein guter Punkt, dass wir da sicher noch einiges lernen werden über Pandemien generell, über ja, die Politik, das Versagen der Politik. Das Abwälzen auf den Einzelnen. Und gut, hier lese ich weiter. Jetzt kommt ein enorm wichtiger Teil. Hier geht es jetzt, glaube ich, um die Religion. Unabhängig davon haben die Ärzte und Virologen in der Regierung der Pandemie eine neue Funktion erhalten. Der griechische Begriff Epidemia von Demos, dem Volk als politische Entität, hat eine unmittelbare politische Bedeutung. Umso gefährlicher ist es, Ärzten und Wissenschaftlern Entscheidungen zu überlassen, die zuletzt ethischer und politischer Natur sind. Die Wissenschaftler verfolgen in bester Absicht ihre Raison, die sie mit dem Interesse der Wissenschaft gleichsetzen und in deren Namen sie bereit sind, die Geschichte zeigt es zur Genüge, jedweden Skrupel moralischer Art beiseite zu wischen. Ich brauche nicht daran zu erinnern, dass im Nationalsozialismus angesehene Wissenschaftler das eugenische Programm der Regimes leitet. Sie schreckten auch nicht davor zurück, die Konzentrationslager für die Durchführung letaler Experimente auszunutzen, die sie als förderlich für den wissenschaftlichen Fortschritt und die Behandlung deutscher Soldaten erachteten. Im vorliegenden Fall ist das Treiben insofern besonders bedenklich, als in Wirklichkeit und die Medien blenden dies aus, unter den Wissenschaftlern gar keine Einigkeit besteht. Einige der renommiertesten unter ihnen, wie Didier Raoult, der wohl wichtigste Infektiologe Frankreichs, haben Meinungen über die Bedeutung der Pandemie und die Wirksamkeit der Isolationsmaßnahmen, die vom herrschenden Dogma abweichen. Die Isolationsmaßnahmen nannte Raoult in einem Interview jedenfalls einen mittelalterlichen Aberglauben. Ich habe an anderer Stelle geschrieben, dass die Wissenschaft zur Religion unserer Zeit geworden sei. Die Analogie mit der Religion muss dabei buchstäblich verstanden werden. Die Theologen erklärten einst, nicht mit Klarheit definieren zu können, was Gott ist, aber in seinem Namen diktierten sie den Menschen Verhaltensregeln und zögerten nicht, die Abtrünnigen zu verbrennen. Die Virologen geben heute zu, nicht genau zu wissen, was ein Virus ist, aber in seinem Namen erheben sie den Anspruch zu entscheiden, wie die Menschen leben sollen. Ja, sehr prägnant hier. Da kenne ich mich jetzt nicht genau aus in der Biologie, in der Virologie, aber was ist ein Virus? Ein Lebewesen oder doch eher an der Grenze zwischen Leben und Tod, das ist nicht genau zu klären, ist es überhaupt ein biologisches Lebewesen. Aber weiß ich jetzt nicht. Aber sehr interessant, dass das noch nicht mal genau geklärt ist. Was ist eigentlich dieser Forschungsgegenstand, mit dem wir uns hier beschäftigen? Und trotzdem richtig in seinem Namen, im Namen dessen, des bösen Virus, das verhindert werden muss, das sich ausbreitet, erheben die Wissenschaftler also so einen Anspruch, der sich auf unser aller Leben ausdehnt. Naja, was ich hier noch interessant fand, die Isolationsmaßnahmen bestreitet also dieser Infektiologe ihre Wirksamkeit und nennt sie einen mittelalterlichen Aberglauben. Das hat mich nur erinnert an, was ich mal im Aufwachen-Podcast oder im Fernseh-Podcast gehört hatte. Das war schon 2020, letztes Jahr. Ich bin schon ewig nicht mehr zugehört. Wie gesagt, muss mich hier auf mein eigenes Werk besinnen. Aber da ging es darum, dass eventuell gab es da Forschung, dass durch die ganzen Lockdowns, durch die Isolation, stecken sich die Leute halt zu Hause an, dann sind sie ja viel mehr zu Hause auf engem Raum. Klar, vor allem die ärmeren Schichten sind dann natürlich viel mehr betroffen, vor allem auch in anderen Ländern als in Deutschland, wo man vielleicht noch viel ärmer ist und nicht viel Platz zum Leben hat, ist man dann auf engstem Raum zusammen und steckt sich dort viel mehr an, als man es gemacht hätte, wenn das Leben normal seinen Gang gegangen wäre und man so jeden Tag zur Arbeit gegangen wäre und dort im Büro vielleicht ja nicht so auf engstem Raum ist wie daheim in der Familie. Und ja, deshalb, Stefan Schulz hatte da diese interessante Überlegung gemacht, ob man nicht die Pandemie auch einfach nur mit Masken hätte bekämpfen können, ob das nicht die einzig sinnvolle Maßnahme war, Masken. Das kann man sicherlich so nachvollziehen wissenschaftlich, dass die deutlich die Ausbreitung der Viruslast vermindern und dass das vielleicht eigentlich schon gereicht hätte als Maßnahme gegen die Pandemie. Das war seine Überlegung hier, die ich interessant fand und auf jeden Fall wichtig, da zu unterscheiden zwischen Maßnahmen, von denen wir wissen, wie mit den Masken, dass sie was bringen, dass sie die Ausbreitung verhindern, und anderen Maßnahmen wie Isolation, wo wir noch nicht mal sicher wissen können, was machen wir da eigentlich, wozu eigentlich, oder ist das alles nur so ein politisches Experiment, wo die Politiker schauen wollen, wie weit geht die Bevölkerung mit, was will sie alles, wird sie alles mit sich machen lassen? So wie wir in Deutschland halt mehr mit uns machen lassen als zum Beispiel in der Schweiz, wo ich das durch meinen Bruder ein bisschen mitkriege, da sind die Leute natürlich etwas libertärer gesinnt und wollen da, ja, einfach nicht so viele Eingriffe ins Privatleben. Im Sommer war ich auch dort in der Schweiz und zur Zeit, wo es in Deutschland noch harte Maßnahmen gab, Isolationsmaßnahmen, war da schon wieder das Freibad komplett offen und alle Leute waren dort im Freibad ohne Maske. Und ja, es war wunderschön. Dort in der Aare sind wir geschwommen, im Fluss dort in Bern. Und in der Schweiz waren halt schon letztes Jahr die Infektionen, die Fälle meistens so um ein Dreifaches höher als in Deutschland. Und das ist halt die Frage, was ist denn das angemessene Niveau? Ich weiß nicht, ob uns die Virologie hier sagen kann, hier 900 Fälle sind okay oder 300 oder 50, aber dann wird es wirklich zu viel, dann müssen wir es einschränken. Ich glaube nicht, dass das so, ja, dass dieser Hokuspokus, wo Merkel dann erklärt, wie funktioniert exponentielles Wachstum, und ja, deshalb müssen wir irgendwo den Cut machen und sagen, nee, hier wäre es wirklich zu viel. Aber mir leuchtet das nicht ein, zu sagen, hier oder hier soll die Grenze sein. Okay, vielleicht gibt es da eine mathematische Begründung. Aber jedenfalls dachte ich ja, in der Schweiz haben sie einfach halt andere Ansichten, andere Prioritäten und es ist doch genauso gut, ist doch genauso ethisch, wenn sie sagen, das ist halt hier ein Niveau der Pandemie, was für uns okay ist, wo wir sagen, ja, da sterben Leute, da gibt es mehr Infektionen als in anderen Ländern, aber dafür haben wir halt vielleicht andere Vorteile, vielleicht weniger Suizide dann, weniger Depressionen, die dadurch entstehen durch so harte Isolationsmaßnahmen. Das ist ja egal, wie man das im Detail begründet, aber wenn ein Volk so diese Abwägung findet und trifft und sagt, ja okay, das ist so den Weg, den wir gehen können, dann ist, finde ich, borniert, jetzt hier aus der deutschen Brille zu sagen, aber die Spiele sind da ja leichtfertig mit Menschenleben und wir hier achten strenger darauf. Wir sind nicht so leichtfertig im Umgang mit Menschenleben, denn immerhin, es geht um Tod oder Leben. Ja, aber das ist halt schade. Es gibt nur dieses Tod- oder Leben-Kalkül. Aber das ist kein Kalkül, was uns zu einem sinnvollen Leben anleiten kann, sondern nur die Frage, was ist die Qualität im Leben? Was ist dieses sinnvolle Leben, das wir hier führen können vor dem Tod, falls es das überhaupt gibt? Ja, weil sonst ist dieses Leben hier vor dem Tod schon immer mehr wie der Tod. Und viele können das nicht nachvollziehen und sagen mir dann, nee, der Tod, der ist schon nochmal ganz anders. Aber ich sage dann, nee, warum denn? Wenn ich immer im Zug jetzt ab jetzt eine Maske tragen muss, das ist für mich schon eine Einschränkung auch der Lebensqualität. Das ist nur so als Beispiel, aber ja, da denke ich schon, das ist noch nicht der Tod, aber das geht schon in die Richtung, dass das Leben immer mehr so sterilisiert wird und man sich nur noch so mit Maske begegnet, sich nicht mehr ins Gesicht schaut. Das geht schon in die Richtung, dass dieses Leben dann mortifiziert wird, hier schon zum Tod gemacht wird. Oje. Das ist jetzt auch alles so dunkel hier draußen, diese Jahreszeit. Das ist natürlich auch in so düstere Stimmung. Ich sehe gar kein Licht mehr draußen brennen, obwohl es noch gar nicht so spät ist. Aber okay, lese ich hier schnell weiter, damit wir zum Ende dieses Kapitels kommen. Da gibt es noch ein paar interessante Kapitel. Die Virologen geben heute zu, nicht genau zu wissen, was ein Virus ist, aber in seinem Namen erheben sie den Anspruch zu entscheiden, wie die Menschen leben sollen. Wenn wir die unmittelbare Aktualität hinter uns lassen und die Dinge vom Standpunkt des Schicksals der menschlichen Gattung auf der Erde zu betrachten versuchen, so kommen die Überlegungen des großen niederländischen Wissenschaftlers Louis Bolk in den Sinn. Laut Bolk zeichnet sich die menschliche Spezies dadurch aus, dass sich die natürlichen Lebensprozesse der Anpassung an die Umwelt langsam abschwächen. In der Moderne werden sie von einem hypertrophen Wachstum technischer Apparaturen ersetzt, die die Umwelt an den Menschen anpassen. Wenn dieser Prozess eine bestimmte Grenze überschreitet, erreicht er womöglich einen Punkt, an dem er sich gegen sich selbst wendet und zu einer Selbstzerstörung der Spezies führt. Phänomene wie jene, die wir gerade erleben, scheinen mir anzuzeigen, dass wir diesen Punkt erreicht haben können. Fest steht jedenfalls, die Medizin, die unsere Leiden lindern sollte, läuft Gefahr, noch größere Leiden zu schaffen. Ja, sehr interessante Überlegung hier von diesem Wissenschaftler Bolk. Nämlich, dass ja, klar, heute haben wir so Brillen. Jetzt vor ein paar Jahrhunderten wurden die Brillen erfunden. War das nicht Heuskens, der seine Linsen schleift, aber egal. Jedenfalls seitdem fanden Brillen also immer mehr Verbreitung und es war nicht mehr so wichtig, so genau zu sehen. Zumindest, wenn man sich leisten konnte, eine Brille zu kaufen, konnte man eine Sehschwäche dadurch bereinigen und dann sich trotzdem fortpflanzen, weil man nicht so große Nachteile im Alltagsleben hätte, dass man jetzt deswegen gestorben wäre. Also dieses hypertrophe Wachstum der Wissenschaft, dass Brillen immer ausgeklügelter werden und jetzt sogar Kontaktlinsen gibt und ja, bei allen möglichen kann man jetzt Unterstützung bekommen, künstliches Hüftgelenk, wo man früher dann halt gestorben wäre oder dann halt nicht mehr hätte gehen können, dann so eine natürliche Selektion, eine brutale Selektion stattgefunden hätte. Aber das wird jetzt die natürliche Anpassung des Menschen an die Umwelt wird also langsam abgeschwächt und durch die technischen Apparaturen ersetzt. Die Apparaturen, die Lacan, glaube ich, so etwas wie Ventouse nennt. Nein, Ventouse nicht. Das reimt sich nur auf Ventouse. Da hat er so ein Sprichwort gemacht. Latus, genau. Latus, sagte Lacan, glaube ich, sind all die schönen Dinge, die Sie da draußen sehen, die dazu gemacht sind, Ihr Begehren anzuregen, sie zu stimulieren. Also all die technischen Apparaturen, die einfach hergestellt werden, damit wir sie kaufen, damit unser Begehren anspringt und wir sagen, jawohl, das wollte ich doch haben. Und das finde ich so ein wunderschöner Ausdruck von ihm. Latus reimt sich auf Ventus, weil Ventus ist, heißt auf Französisch auch so was wie der Gewinn. Der Gewinn, also der kapitalistische Händler einstreicht. Und gleichzeitig heißt Ventus auch das Zugloch. Irgend sowas wie ein Zugloch am Ofen, damit die Luft gut durchzieht. Auch hier passend zu Corona. Ja, das ist nur dieser Gedanke zu diesem hypertrophen Wachstum. Hypertroph heißt also so ein übermäßiges Wachstum. Das, naja, kommt auch bei Eva Illus vor. Dieses Hypertrophe ist einfach so ein bisschen ein überbordendes Wachstum, ein unmäßiges Wachstum. Gut, dann, ja, die Medizin schafft hier eigentlich vielleicht noch mehr Leiden, als sie lindert. Dann aber hier schnell mal weiter. Ich glaube, das hier, auch das nächste Kapitel ist ganz interessant. Ja. Ja, hier kann ich vielleicht ein bisschen schon im Text einsteigen, den Anfang überspringen. Da geht es um die Wahrheit. Bislang unerhörte Manipulation der individuellen Freiheiten. Klar, es ist richtig, wie er sagt, das ist eine Einschränkung der individuellen Freiheiten, wie man sie selbst im Zweiten Weltkrieg nicht erlebt hat. Aber jetzt, was ist da mit der Wahrheit? Wodurch ist das alles begründbar? Vielleicht hat es ja doch noch so seinen Sinn, vielleicht steht ja doch eine Wissenschaft dahinter. Aber lesen wir hier in Agamben's Überlegung rein auf Seite 74. Ich habe, wie viele andere auch, darauf hingewiesen, dass die Daten über die Epidemie, die derzeit verbreitet werden, äußerst ungenau sein und jegliches Kriterium der Wissenschaftlichkeit vermissen ließen. Aus epistemologischer, also erkenntnistheoretischer Sicht ist es beispielsweise naheliegend, dass die Zahl der Todesfälle keine sinnvolle Information liefern kann, wenn sie nicht mit der Sterblichkeit im selben Zeitraum des Vorjahres und mit den tatsächlichen Todesursachen ins Verhältnis gesetzt wird. Genau das passiert aber jeden Tag und niemand scheint es zu bemerken. Dies ist umso erstaunlicher, wenn man bedenkt, dass die Daten, die eine Überprüfung ermöglichen würden, vorhanden sind und jedem zur Verfügung stehen, der es der Mühe wert findet, sie zu suchen. Als Beispiel diene hier der von mir bereits zitierte Bericht von Giancarlo Blangiardo, dem Präsidenten des italienischen Statistikamts ISTAT. Das Dokument zeigt, dass die Zahl der Todesfälle infolge von Covid-19 niedriger ist als die entsprechende Zahl der Todesfälle aufgrund von Atemwegserkrankungen im selben Zeitraum der zwei vorangehenden Jahre. Der Zusammenhang zwischen diesen Daten leuchtet ein, wird aber willentlich ignoriert. Missachtet wird auch die Tatsache, dass die Zahl der an Covid-19 Verstorbenen die positiv getesteten Patienten einschließt, die etwa an einem Herzinfarkt oder an einer anderen Erkrankung gestorben sind. Ja, das ist ein sehr guter Punkt, der auch von Anfang an in No Agenda so immer wieder betont wurde, dass natürlich in diesen Zahlen, die dann da täglich verkündet werden über Covid-Todesfälle, natürlich immer falsche Tests bzw. richtig getestete Leute drin waren. Ja, die Leute hatten Corona, aber sie sind nicht an Corona gestorben. Sie hatten halt einen Herzinfarkt und dann wurde noch schnell ein Corona-Test gemacht. Und das geht dann auch so mit ein in die Statistik. Also hier muss man natürlich genau hinschauen und kann ich sagen, ein Corona-Positiver, der jetzt gestorben ist, der ist auch an Corona gestorben. Warum wird ausgewiesenen Unwahrheiten Glauben geschenkt? Man würde fast meinen, dass die Lüge für wahr gehalten wird, weil sie, genau wie die Werbung, kein Hehl aus ihrer Unwahrheit macht. Wie der Erste Weltkrieg kann sich auch der Krieg gegen das Virus nur durch trügerische Argumente rechtfertigen. Die Menschheit tritt in eine Phase ihrer Geschichte ein, in der die Wahrheit auf einen Moment in der Entwicklung des Falschen reduziert wird. Als wahr gilt demnach der falsche Diskurs, der auch dann für wahr gehalten wird, wenn sich seine Wahrheit nicht beweisen lässt. Für die Menschen bedeutet dies, dass ihnen die Sprache als Ort der Offenbarung der Wahrheit entzogen wird. Ihnen bleibt nichts anderes übrig, als der wahren, der realen Entwicklung der Lüge stumm zuzusehen. Dieser Entwicklung kann nur dann Einhalt geboten werden, wenn jeder von uns bereit ist, mutig und kompromisslos nach dem höchsten Gut zu suchen, einem wahren Wort. Ja, wunderbar, hier dieser letzte Absatz, vor allem das davor war nicht so stark, sondern dieser letzte Absatz hat mich so beeindruckt. Und auch im 29er-Podcast war es ja so, die erste Ausgabe, glaube ich, aus dem Januar 2020, auch da ging es um diese Neujahrsreden von den Politikern, die alle so deprimierend waren, von Hasselhoff, vor allem bei Hasselhoff hat Stefan Schulz dann gemeint, dass er von ihm mal gern ein wahres Wort, ein ehrliches Wort haben würde, weil ja, er steht da irgendwie in Halle und hatte keinen Bezug genommen auf einen rechtsextremen politischen Anschlag, den es da kurz zuvor noch gab, oder irgendwie ja, hätte er diese Probleme, diese gesellschaftlichen Antagonismen, die es da offensichtlich gibt und die sich so gewalttätig da bahnbrechen, hätte der Ministerpräsident hier verarbeiten müssen in seiner Rede und hat es nicht gemacht, sondern ist einfach dagestanden mit so einer Attitüde, wie Stefan meinte, dass er sich jetzt überlegt, ob er sich, was er mit dem Abend macht, betrinkt er sich noch oder schaut er nochmal seine Frau an und ja, mit so einem, mit seiner völligen unlustvollen Haltung. Haben da alle Politiker geredet. Und das fand ich sehr bezeichnend. Das war im Januar 2020. Und ich glaube auch deshalb, Corona ist eigentlich ein richtiger Booster für die Politiker. Es ist wirklich etwas, wo sie jetzt sich wieder im Rampenlicht fühlen können, im Mittelpunkt. Also im Rampenlicht vielleicht schon vorher. Aber ja, wie Wolfgang dann in dieser Folge sagte, sie sind ganz froh, dass sie die Dinge aus der Hand gegeben haben. Sie sind ganz froh, dass sie das alles gar nicht mehr managen müssen mit der Wirtschaft. Da kümmern sich schon die großen Konzerne drum. Und ja, was soll man jetzt noch groß machen? Also, das halt auch, vielleicht haben sie da, waren sie da so in einem Moment, diese Politiker, in diesem historischen Moment, wo sie wirklich ihre eigene Ohnmacht eingesehen haben und sie auch ein bisschen deprimiert hat zu sehen, dass sie jetzt wirklich eigentlich nur noch so an der Seitenlinie stehen. Und vielleicht deshalb auch Corona, da will ich jetzt ja nicht eine Verschwörung an die Wand malen, sondern sagen, ja, Corona ist ihnen dann einfach gerade zur rechten Zeit gekommen. Natürlich kann man auch als Verschwörungsdenker, ja, das ist ja ein wichtiger Begriff, den ich mich da erinnert habe, als legitimer Verschwörungsdenker kann man natürlich auch eine Theorie aufbauen, dass das Coronavirus irgendwie gezüchtet wurde und Politiker sich das irgendwie so geplant haben, aber darum geht es ja nicht, sondern es ist ihnen einfach, auch wenn es natürlich entstanden ist, was aber überhaupt nicht geklärt ist, wo das Virus herkommt, auch wenn es irgendwie so durch Zufall entstanden ist, dann ist den Politikern doch gerade recht gekommen, damit sie wieder was zu tun haben, sich als ein starker Mann fühlen können. Und jetzt endlich doch wieder sieht man doch, dass die Politik braucht, aber halt leider nur in der Epidemie, der Demos der Volk wird hier reduziert, auf einen biologischen Körper, auf eine biologische Masse, die nur noch in dieser gesundheitlichen Ausrichtung, in diesem Paradigma überhaupt noch eine Bedeutung hat. Ansonsten ist das Volk ja auch egal, wenn die Politiker egal sind, dann ist auch egal, was die Leute wählen und was die Leute denken. Aber hier ist halt doch noch wichtig, weil wir alle potenzielle Virusträger sind und da kehrt also die Politik zurück. Endlich mal wieder, könnte man sagen, aber halt in einer Form, die uns nicht so viele angenehme Vorteile bringt. Und ja, hier geht es jetzt aber wirklich um die Religion im nächsten Kapitel. Das muss ich vorlesen. Christentum, Kapitalismus und Gesundheitsreligion. Das sind die drei. Das war mir extrem wichtig, aber es ist ein langes Kapitel. Aber ja, ich hatte mir vorgenommen, drei Folgen insgesamt zu machen über dieses Buch. Und dann kann ich hier vielleicht so in der Mitte aufhören, weil, wie gesagt, meine Kräfte auch schon ganz schön angezehrt sind durch irgendwas, irgendein Virus oder irgendein Eindringling da in meinem Körper, der mir da immer noch ein bisschen zu schaffen macht. Aber das ist hier die beste Medizin, sich wieder frei zu reden und frei zu schwimmen. Und da fühle ich mich einfach wie ein Fisch im Wasser, und das ist doch die wirkliche Gesundheit, an etwas zu arbeiten, was einem so ein Gefühl von Bestätigung und Sinn gibt. Das macht einen doch viel gesünder als noch die schönste Medizin, was uns die Medizin geben könnte. Hier also Kapitel 12, die Medizin als Religion. Die Wissenschaft ist zur Religion unserer Zeit geworden. Und die Menschen glauben, an sie zu glauben. Das ist seit langem offensichtlich. Im modernen Westen koexistierten und koexistieren bis zu einem gewissen Grade weiterhin drei große Glaubenssysteme: Christentum, Kapitalismus und Wissenschaft. In der Geschichte der Moderne haben diese drei Religionen einander notgedrungen oftmals gekreuzt, sind dabei von Zeit zu Zeit in Konflikt geraten und haben sich dann auf verschiedene Weise versöhnt, bis sie schließlich zunehmend eine Art von friedlichem, geregeltem Zusammenleben erreichten, wenn nicht gar eine echte Zusammenarbeit im Namen gemeinsamer Interessen. Nun zeigt sich eine neue Tatsache. Zwischen der Wissenschaft und den beiden anderen Religionen ist ein unterirdischer, unerbittlicher Konflikt entbrannt, ohne dass wir es bemerkt haben. Und der siegreiche Ausgang für die Wissenschaft liegt heute klar vor Augen und bestimmt in beispielloser Weise alle Aspekte unseres Daseins. Bei diesem Konflikt geht es nicht, wie in der Vergangenheit, um Theorie und allgemeine Prinzipien, sondern sozusagen um die kultische Praxis. In der Tat kennt die Wissenschaft wie jede Religion verschiedene Formen und Ebenen, um ihre eigene Struktur zu gestalten und zu ordnen. Der Ausarbeitung einer subtilen und rigorosen Dogmatik entspricht in der Praxis eine extrem weit verzweigte kultische Sphäre, die zusammenfällt mit dem, was wir Technologie nennen. Also sagt er hier, der Kultus, das ist die Technologie, weil da sieht man so, was die Wissenschaft bezwecken kann, zu was sie führen kann. Und genau, wenn wir deshalb diese technischen Apparate kaufen, dann huldigen wir diesem Gott der Wissenschaft, weil wir sagen, oh ja, du machst uns ja so glücklich, wie Lacan sagte, diese Latusen, da können wir uns gar nicht mehr vorstellen zu leben. Was soll ich machen? Draußen ist so kalt. Ich mag mir gar nicht vorstellen, jetzt ohne Heizung, ohne all diese Annehmlichkeiten hier zu sein. Also das, ja, dafür will ich mich lieber ganz der Wissenschaft ausliefern und die auch als mein Gott anerkennen. Das ist schon eine sehr richtige Überlegung, der man nicht ganz entgehen kann als moderner Mensch. Dann hier weiter. Kein Wunder, wenn dieser neue Religionskrieg seinen Vorkämpfer in dem Teil der Wissenschaft findet, in dem man es mit der Dogmatik weniger genau nimmt und in dem der pragmatische Aspekt stärker hervortritt. In der Medizin, deren unmittelbarer Gegenstand der lebendige Körper des Menschen ist. Ja, das erinnert mich auch nur an ein Lacan-Zitat, der sagte, die Medizin, indem sie hat immer Bezug genommen auf ihre Wissenschaftlichkeit, aber darin lag zugleich immer ihre Stärke und ihre Schwäche, ihre Achillesferse, sagte er irgendwie so. Das immer ist etwas obskur, wie immer bei Lacan, aber sehr richtig eigentlich, dass in dieser Bezugnahme, in dieser absoluten Bezugnahme auf Wissenschaftlichkeit auch eine große Schwäche liegt, weil es eigentlich ja um etwas rein Pragmatisches geht, nicht darum, die Wahrheit zu finden, sondern einfach dem Patienten zu nützen, der Patient, der da zu einem kommt, dem irgendwie zu helfen. Das ist die klinische Situation, und da braucht es eigentlich keine weiteren Paradigmen, sondern einfach eher diesem Anruf, dieser Bitte des Patienten zu folgen, alles in der Macht des Arztes Stehende zu tun, um ihm irgendwie zu helfen. Versuchen wir, die Wesenszüge dieses siegreichen Glaubens auszumachen, mit dem wir zunehmend rechnen müssen. Erstens, das erste Zeichen, die Medizin braucht, wie der Kapitalismus, keine besondere Dogmatik, sondern beschränkt sich bei ihren Grundbegriffen auf Anleihen aus der Biologie. Im Gegensatz zur Biologie artikuliert sie diese Begriffe jedoch in einem gnostisch-manichäischen Sinn, das heißt in einem verschärften dualistischen Gegensatz, einerseits ein Gott bzw. ein bösartiges Prinzip, die Krankheit, deren besondere Wirkkräfte die Bakterien und Viren sind, und andererseits ein Gott bzw. ein segensreiches Prinzip, das nicht die Gesundheit, sondern die Heilung ist und das als seine Kultdiener die Ärzte und die Therapie hat. Ja, manichäisch ist ein sehr guter Begriff, das ist genau dieser Dualismus, kommt aus dem Christentum. Dieser Manichäismus geht also von einer Gegenüberstellung von Gut und Böse aus. So eine Weltsicht, die einfach ein bisschen simpel ist, ein bisschen runtergebrochen, ohne das große Panorama zu sehen. Sag mal, im manichäischen Denken, hier das Gute, da das Böse und hier müssen wir jetzt das Böse bekämpfen und hier das Gute. Ja, das ist ein sehr, sehr interessanter Begriff, manichäisch. Und das segensreiche Prinzip, schreibt er also, ist die Heilung. Nicht mal die Gesundheit, sondern die Heilung. Ja, so wie ich am Anfang auch meinte, immer dieses Oszillieren. Man braucht ja auch die Krankheit, wie Nietzsche meinte, und deshalb die Heilung braucht man halt auch wieder diesen Übergang in den anderen Zustand. Dann lese ich weiter. Wie in jedem gnostischen Glauben sind beide Prinzipien klar voneinander getrennt, doch in der Praxis können sie sich verunreinigen. Das heißt, das segensreiche Prinzip und der Arzt als sein Repräsentant können sich täuschen und unbemerkt mit ihrem Feind zusammenarbeiten. Doch die Realität des Dualismus und die Notwendigkeit der Kultpraxis, durch die das Gute seinen Kampf führt, werden dadurch in keiner Weise entkräftet. Es ist symptomatisch, dass die Theologen, die dazu die Strategie festlegen müssen, die Vertreter der Virologie sind, das heißt einer Wissenschaft, die keinen eigenen Ort hat, sondern sich an der Grenze zwischen Biologie und Medizin befindet. Ja, interessant. Biologie? Weil Viren sind ja eigentlich gar nicht so interessant, sind ja nur interessant in dem Sinne, dass sie Menschen umbringen können. Wenn sie nicht diesen Effekt hätten, dann würde das ja auch nicht so eingehend studiert werden als Zweig der Biologie. Ja, gut. Hier, dann weiter mit dem zweiten Punkt. War diese kultische Praxis bisher wie jede Liturgie vorübergehend und zeitlich begrenzt? So sind wir nun Zeugen des unerwarteten Phänomens eines andauernden und alles durchdringenden Kultes. Es geht nicht mehr darum, Medikamente einzunehmen oder sich, wenn nötig, einer ärztlichen Untersuchung oder einer Operation zu unterziehen. Das ganze Leben muss zu jeder Zeit zum Ort einer ununterbrochenen Kultfeier werden. Der Feind, das Virus, ist immer präsent und muss unerbittlich und ununterbrochen bekämpft werden. Auch die christliche Religion kannte ähnliche totalitäre Tendenzen. Doch sie betrafen nur einige Individuen, insbesondere die Mönche, die sich dafür entschieden, ihre gesamte Existenz unter das Motto »Betet ohne Unterlass« zu stellen. Die Medizin als Religion greift dieses paulinische Gebot auf und verkehrt es zugleich. Während die Mönche sich früher in Konventen zum gemeinsamen Gebet versammelten, muss der Gottesdienst nun ebenso eifrig, aber getrennt und auf Distanz praktiziert werden. Ja, sehr polemisch hier, was er schreibt, aber eigentlich völlig richtig. Diese Kultfeier ist also das, was wir jetzt seit Beginn der Pandemie so machen, dass sich dieser Glaube an die Medizin ja irgendwie in einem Kult, in einer Praxis Ausdruck verleihen muss. Und das passiert eben dadurch, dass wir sagen, jeder muss ja zu einzeln sein, auf Distanz. Und ja, da schränken wir uns ein. Das tut jedem weh und jeder hätte doch gern, dass es wieder normal weitergeht. Aber es muss jetzt halt mal sein, dieses Zeichen, dass wir dem großen Gott der Gesundheit huldigen. Und ja, ich hatte da auch noch eine andere Theorie dazu, dass eigentlich auch ganz schön ist, dieses Abschalten, dieses Runterkommen. Und dass man das sich vielleicht nicht so richtig eingestehen will und deshalb sowas vorschieben muss, ach ja, da ist was wissenschaftlich, da ist ein Virus. Aber eigentlich wissen wir doch alles, dieses Hamsterrad dreht sich viel zu schnell mit dem Kapitalismus. Wozu so viel arbeiten, eine 40-Stunden-Woche, so viel sparen, Häusle zu bauen. Das macht keinen so großen Sinn. Und deshalb gab es vielleicht in vielen Menschen so diesen latenten Wunsch zu sagen, da muss doch mal ein bisschen ruhiger zugehen. Aber es ist halt nicht möglich, das so zuzugeben. Dann würde man ja so die eigene Schwäche anerkennen, sondern es ist nur möglich, das im Gewand der Vernünftigkeit zu präsentieren und zu sagen, ja, aber jetzt muss wirklich mal alles ein bisschen runtergefahren werden wegen dieser wissenschaftlich anerkannten Bedrohung hier, wegen diesem Virus, dieser bösen Sache, die hier unser Überleben bedroht, die hier Menschenleben gefährdet. Aber es ist klar, dass diese Leben gefährdet werden, wenn das Virus einfach so entsteht, ausbricht, ja, dann frisst es sich halt so über die Erde. Und was soll man da machen? Da kann man gewisse Maßnahmen dagegen unternehmen, aber davon auszugehen, dass das jetzt irgendwie böse wäre, das Virus ist doch nicht böse, das Virus ist doch nicht böse auf uns und tötet uns deshalb, sondern es ist halt ein normaler biologischer Prozess, der da einsetzt. Ja, das macht es keinen Sinn, so manichäisch zu argumentieren. Aber ja, das ist ein Gedanke, den ich noch später ausführen muss, irgendwann mal, dass eigentlich tief in uns verborgen schon immer diese Sehnsucht gab, mal zur Ruhe zu kommen. Und jetzt erst finden wir in Corona so einen Vorwand. Ja. Das ist nicht zynisch gedacht, sondern nee, zynisch ist wirklich, wenn man das auch noch leugnen will und sagt, nee, aber es geht nur um die Vernunft, nur um die Gesundheit, hauptsächlich Überleben und deshalb nehmen wir all diese Lasten auf uns. Damit macht man sich doch nur noch schwerer, statt anzuerkennen, dass es auch was Positives hat jetzt mit den ganzen Einschränkungen. Auch wenn man sie vielleicht ablehnt, wie Agamben hier, kann man doch sagen, ja okay, das bringt mich auch mal ein bisschen zur Ruhe, lässt mich auch mal ein bisschen runterfahren. Und naja, so nachdenken darüber, wie kann es dann überhaupt weitergehen danach? Was ist da überhaupt vorgefallen? Ja, jetzt bin ich hier schon bei einer Stunde angelangt und muss hier langsam zum Ende kommen. Das ist ja sehr schön. Jetzt geht es um die Eschatologie, die Frage also nach dem Ende der Welt und die neue Welt, die da beginnen soll. Dann werde ich dann nächstes Mal weiter ansetzen und jetzt dann langsam zum Ende kommen. Aber vielleicht kann ich ja doch noch abschweifen und mich völlig frei gleiten lassen, weil ich hier dieses wunderbare Buch habe, das uns dann doch wieder in die Gefilde der Liebe einführt. Nämlich Die Leiden des jungen Werther von Goethe. Das scheint jetzt vielleicht ein bisschen konfus, hier so die Themen zu ändern. Aber wie gesagt, Liebe und Gesundheit sind eigentlich auch eng verwandt. Und die Liebe ist eigentlich der höchste Drang nach Gesundheit. Naja, was kann ich da vorlesen? Vielleicht hier so zwei Stellen oder eine Stelle. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen schwierig so von der Sprache, aber das ist wirklich sehr passend auch zum Thema, wie fühlt man sich gesund, warum fühlt man sich oft so unterlegen gegenüber seinen Mitmenschen in einem ständigen Kampf. Klar, im Kapitalismus, die Ausweitung der Kampfzone, die völlige Brutalisierung des gesellschaftlichen Lebens, dass man ständig dieses Gefühl hat, in Konkurrenz zu stehen, so wie ich auch immer dieses Gefühl hatte, in der Sphäre der Liebe da in Konkurrenz zu stehen zu allen anderen Männern und dann jemanden zu erobern und da mich wirklich von meiner besten Seite präsentieren muss und wirklich der beste Mensch sein muss, der ich sein kann, weil nur so kann ich da Erfolg haben. Und das ist dieser Konkurrenzdruck, der einem dann alles so schwer macht und alles so einen so völlig träge macht, dass man sich gar nicht mehr aufraffen will, da überhaupt mal sich vielleicht Tinder runterzuladen und doch mal dran zu denken, ja, Tinder oder Bumble kann ich auch nur empfehlen. Bumble hier, das wäre doch schon mal eine Aktion, um sich doch wieder zu trauen, an die Liebe zu denken, die eigene Liebesfähigkeit zu entwickeln. Hier also lese ich Die Leiden des jungen Werther. Zweiter Teil, das ist der Anfang des zweiten Teils, ist ja ein Briefroman des unglücklichen Werthers, der sich da verliebt hat in die schöne Lotte, die aber schon vergeben ist. Und das ist der Roman, der Goethe damals berühmt gemacht hat, 1774 erschienen. Das lese ich hier vor. Beginn des zweiten Teils, am 20. Oktober 1771 ist dieser fiktive Brief des Werther an seinen Freund, also datiert. Gestern sind wir hier angelangt. Der Gesandte ist unpass und wird sich also einige Tage einhalten. Wenn er nur nicht so unhold wäre, wäre alles gut. Ich merke, das Schicksal hat mir harte Prüfungen zugedacht. Doch gutes Muts. Ein leichter Sinn trägt alles. Ein leichter Sinn. Das macht mich lachen, wie das Wort in meine Feder kommt. Oh, ein bisschen leichteres Blut würde mich zum glücklichsten Menschen unter der Sonne machen. Was? Da, wo andere mit ihrem bisschen Kraft und Talent vor mir in behaglicher Selbstgefälligkeit herumschwadronieren, verzweifle ich an meiner Kraft, an meinen Gaben. Guter Gott, der du mir das alles schenktest, warum hieltest du nicht die Hälfte zurück und gabst mir Selbstvertrauen und Genügsamkeit? Geduld, es wird besser werden. Denn ich sage dir, Lieber, du hast recht. Seit ich unter dem Volke so alle Tage herumgetrieben werde und sehe, was sie tun und wie sie es treiben, stehe ich viel besser mit mir selbst. Gewiss, weil wir doch einmal so gemacht sind, dass wir alles mit uns und uns mit allem vergleichen. So liegt Glück oder Elend in den Gegenständen, womit wir uns zusammenhalten. Und da ist nichts gefährlicher als die Einsamkeit. Unsere Einbildungskraft, durch ihre Natur gedrungen, sich zu erheben, durch die fantastische Bilder der Dichtkunst genährt, bildet sich eine Reihe Wesen hinauf, wo wir das Unterste sind und alles außer uns herrlicher erscheint, jeder andere vollkommener ist. Und das geht ganz natürlich zu. Wir fühlen so oft, dass uns manches mangelt, und eben was uns fehlt, scheint uns oft ein anderer zu besitzen, dem wir denn auch alles dazu geben, was wir haben, und noch eine gewisse idealische Behaglichkeit dazu. Und so ist der Glückliche vollkommen fertig, das Geschöpf unserer selbst. Dagegen, wenn wir mit all unserer Schwachheit und Mühseligkeit nur gerade fortarbeiten, so finden wir gar oft, dass wir mit all unserem Schlendern und Lavieren es weiterbringen als andere mit ihren Segeln und Rudern. Und das ist doch ein wahres Gefühl seiner selbst, wenn man anderen gleich oder gar vorlauft. Ja, das ist sehr komplex, sehr luzide, was er hier schreibt. Hier zum Schluss, klar, wir imaginieren uns da eine Reihe von anderen Menschen, die alle viel herrlicher, viel vollkommener sind als wir selbst. Und wir geben dem anderen in unserer Einbildung also alles dazu, was uns mangelt und gleichzeitig auch noch alles, was wir selbst besitzen an Talenten, an Kräften. Das unterstellen wir dem anderen auch noch dazu. Also alles, was wir haben und alles, was wir mangeln, das soll der andere haben und eine idealische Behaglichkeit dazu. Und dann habe ich hier dieser letzte Absatz, scheint nicht so richtig reinzupassen. Wie ist der zu interpretieren? Aber das ist ein sehr interessanter Gedanke, den ich auch schon öfter hatte, dass ja mit all meinem Schlendern und Lavieren hier im Podcast, hier betone ich ja auch immer, dass ich nicht so Wert lege auf Vorbereitung, auf Struktur und Ordnung, sondern mir da höchstens mal ein paar Notizen mache, aber diesmal auch wieder gar nicht, sondern ja, einfach so hier meine Lesezeichen abarbeite, die ich da in den Büchern gesteckt hatte. Das ist halt dieses Schlendern und Lavieren, und damit bringe ich es schon weiter als die meisten mit ihrem Segeln und Rudern, habe ich da das Gefühl. Also ja, sorry, kein Angriff hier auf andere Podcasts, aber doch, ist halt so, dass ich da spüre, dass dieser Podcast schon eine gewisse schöpferische Kraft hat. Ich es da schon ganz schön weit bringen. Jetzt vielleicht noch nicht so weit wie andere große Vorbilder wie der Aufwachen-Podcast, der neue 20er-Podcast, aber trotzdem schon ganz ordentlich. Und das ist immer wieder, lässt einen doch immer wieder erschaudern. Wie kann es sein? Also mit all unserer Schwachheit und Mühseligkeit nur so fortarbeiten, nur jetzt mich halt an diese Routine wieder halten, zu versuchen, wenigstens alle paar Tage zu podcasten. Und damit kommt man schon so weit. Aber okay, das soll es dann auch sein. Das war hier schön. Ein ganz kleines Zitat kann ich hier noch vorlesen. Also ein ganz kleinen Brief des Werther. Vom 27. Oktober. Ich möchte mir oft die Brust zerreißen und das Gehirn einstoßen, dass man einander so wenig sein kann. Ach, die Liebe und Freude und Wärme und Wonne, die ich nicht hinzubringe, wird mir der andere nicht geben. Und mit einem ganzen Herzen voll Seligkeit werde ich den anderen nicht beglücken, der kalt und kraftlos vor mir steht. Ja, sehr, sehr wichtig, was er hier schreibt. Ich kann dem anderen auch nur das an Freude geben, was er schon selber bereit ist, wenn er schon selber so in der Stimmung ist, das aufzunehmen. Und wenn er selber so verdrießlich ist, und in schlechter Gemütslage, dann kann ich da mich dann noch so anstrengen, aber da wird sich nichts übertragen von meiner Freude auf den anderen, sondern es kommt schon auf einen selbst immer an. Das ist ein sehr tiefgreifender Gedanke hier. Die Liebe und Freude und Wärme und Wonne, die ich nicht hinzubringe, wird mir der andere nicht geben. Sehr wichtiger Gedanke für die Liebe natürlich, dass man da nicht so sich völlig auf den anderen verlassen kann und sagen kann, ja, aber der wird jetzt mein Leben so liebevoll und warm machen. Sondern nee, wenn ich das selber nicht auch ein bisschen mit hinzubringen kann, dann wird es schwierig. Und ja, gerade schwierig natürlich für einen Menschen wie mich, der oft so zur Melancholie neigt. Aber ja, das ist ja nur ein interessanter Anstoß in der Liebe. Kann sich doch schon eine Harmonie ergeben, denke ich, dass sich gegenseitig die Gemüter so aufschaukeln und aufhellen, wenn sie auch so reziprok dazu bereit sind, sich darauf einzulassen, aber trotzdem sehr richtig, dass man es schon selber hinzubringen muss und nicht einfach vom anderen annehmen kann, wenn man selber dazu gar nicht in der Lage ist. Der Wärter sagt immer wieder, dass die schlechte Laune das größte Laster von allen ist. Das ist sehr richtig. Die schlechte Laune, ja, die ist natürlich schlimmer als jedes andere Laster und macht es einem ja so unmöglich, dann die Freude und Liebe des anderen aufzunehmen, wenn man einfach so in dieser trüben, düsteren Laune verharrt. Aber ich sage ja auch, dieses Wetter hier, vor allem dieses Novemberwetter, lässt einem oft gar keine andere Wahl, als so trübe Gedanken zu haben. Das sage ich hier ganz überzeugt als Deutscher, der hier eigentlich nicht mehr seine Heimat sieht, sondern ganz klar sagt, in der Sprache habe ich mich da schon in eine andere Heimat geflüchtet, ins Spanische. Und ja, das die andere, die physische Heimat, die wird dann irgendwann vielleicht auch noch nachfolgen, dass ich die dann aufgebe hier in Deutschland, aber zumindest die mentale, die geistige Heimat habe ich eigentlich schon jetzt aufgegeben durch diesen neuen spanischen Podcast, der jetzt eigentlich, ja, das wichtige Projekt ist klar, aber dazu jetzt nicht mehr viel, sondern vielleicht kann ich noch ein Liedchen spielen. Mal schauen. Oh, bin ich aber ganz schön fertig. Ja, was kann man da machen? Es gibt auch ein schönes Lied. Medicine Man. Da geht es um Medizin, Männer und Frauen. Aber das weiß ich nicht. Da fehlt so ein bisschen die Harmonie in diesem Lied. Weiß auch nicht, was kann ich machen. Dieses Lied vielleicht Stand Up, weil das redet auch so davon, dass man selber doch aufstehen soll und dass man gar nicht so viel tun kann für den Liebhaber, wenn er nicht in der Lage ist, hier sich irgendwie erwachsen zu verhalten, irgendwie zu sagen, was ihm fehlt, was er gerade braucht, was er erwartet. Und man will ihn doch eigentlich nur lieb haben, aber wenn er nicht in der Lage ist, so selbst etwas einzubringen, dann ist es schwierig. Ich glaube, dieses Lied passt ganz gut. Hindi Sara, Stand Up. Und damit kann ich mich dann hier verabschieden. Ich bin Simon am Mikrofon und bin stolz auf diese neue Episode. Bleibe natürlich im Rhythmus drin, soweit es die Gesundheit zulässt. Und bedanke mich ganz, ganz herzlich bei allen zuhörenden Lebewesen und auch bei denen, die zwischen Leben und Tod vegetieren, bei den Viren, falls sie zuhören. Nein, ein blöder Scherz. Also bei allen Empfängern hier meiner Botschaft bedanke ich mich und melde mich bald wieder gehorsam hier zum Dienst am Publikum, Dienst am Podcast-Mikrofon. Bis bald. Thank you.
standing on your two knees, baby. Tell me, what do you need? Oh, stand up on your two feet, baby. That's how it's got to be. You want me to be your mother, but you know I'm too young, too young. You want me to be your sister, but you know I'm too old, too old. You think I'm gonna raise you like a kid, but don't matter the love I feel. It's time to show and prove, man, go move. Do what you gotta do, do what you gotta do. So, standing on your two knees, baby, tell me, what do you need? Oh, oh, stand up on your two feet, baby, that's how it's got to be. No, 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 no. Standing on your two knees, baby, tell me, what do you need? Stand up on your two feet, baby, that's how it's got to be. Man, I love you and I just wanna be your woman, your woman. But I'm tired of your trifling ass. You play me for a fool, thinking I don't know what you're doing. No. Hanging out in the clubs with your fake ass crew. So, standing on your two knees, baby, tell me, what do you need? Oh, stand up on your two feet, baby, that's how it's got to be. Standing on your two knees, baby, tell me, what do you need? Oh, stand up on your two feet, baby, that's how it's got to be. Stand up, baby, stand up. You got to stand up, baby, stand up. Standing on your two knees, baby, tell me, what do you need? Oh, oh, oh. Stand up on your two feet, baby, that's how it's got to be. Stand up, baby, stand up. You got to stand up, baby. Stand up. You got to raise your head to the sky. See the love in your eyes. You got to make a move. You got to make it through. You got to be real with yourself. Gotta make a move.